Übersetzung. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott uns versprochen hat. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht »und deine Nachkommen«, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Welche Aufgabe hatte dann das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollte so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe dieses Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen.
Vielen Dank. Manche haben mich gefragt, zumindest machen wir Galater weiter. Andere haben sich gefreut. Andere dachten, können wir nicht ein bisschen was Einfaches machen zu Advent? Und ich weiß, dass es nicht augenscheinlich ist, dass dieses Kapitel doch sehr viel mit Advent zu tun hat. Aber ich möchte euch zeigen, dass das doch so ist. Und zwar bei Advent geht es letztlich darum, dass sich die ganze Weltgeschichte seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden auf ein großes Ereignis zugespitzt hat. Nämlich auf die Geburt von Jesus Christus, auf dieses Wunder, dass Gott Mensch wurde. Das wurde jahrhundertelang vorher angekündigt und dann war es da. Und das ist auch eine Kernaussage dieses Kapitels, in dem ganz deutlich wird, dass alle diese Versprechungen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, Gottes Volk im Alten Testament, all das, was seit Jahrhunderten versprochen wurde, das erfüllte sich nun in dem einen Nachkommen. Und deswegen ist das durchaus eine sehr adventliche Predigt heute. Ich hoffe, dass ich das noch deutlich machen kann. Vorher möchte ich, wir sind jetzt ja schon beim 7. Predigt über Galater, möchte nur ganz kurz zusammenfassen, worum es so im Kern geht. Ich möchte das aufgreifen, was Klaus letzte Woche gesagt hat. Ich finde, er hat das eine gute Zusammenfassung gebracht. Und zwar sagte er zu Recht, dass die Gefahr oder das Thema des Galaterbriefes dass die Gefahr bestand, dass das Kern des Evangeliums verdreht wurde. Dass man erst gar nicht so sah, warum das jetzt so ein großes Problem ist. So an der Oberfläche sah das alles irgendwie ganz ähnlich aus. Aber Paulus merkte, das führt in eine Richtung und am Ende landen wir doch an ganz unterschiedlichen Positionen. Klaus hat das so zusammengefasst, es gibt die Spannung zwischen Gnade pur und Glaube plus. Was meinen wir damit? Was meint er damit? Gnade pur ist das, was Paulus das Evangelium nennt. Das, was er versucht zu erklären. Und zwar Gnade pur ist, wenn alles Entscheidende Gott getan hat. Im Kreuz und in seiner Auferstehung. Das ist alles, was nötig ist, damit Menschen gerettet werden, damit die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und das wird geglaubt von den Menschen. Das ist Gnade pur. Das ist alles, was nötig ist. Die Galater sagten allerdings, Glaube ist schön und gut, Glaube an Jesus ist auch ganz wichtig, aber es ist zusätzlich nötig, dass gewisse jüdische Gesetze, gewisse Vorschriften gehalten werden. Und Paulus sagt, nein, das ist ein Riesenunterschied und das kann ich nicht zulassen. Klaus hat hier zu Recht gesagt, bei Glaube plus ist es auf eine ganz subtilen Art und Weise so, dass denn doch meine Taten und ich irgendwie in den Mittelpunkt rücken und Gott und was Gott getan hat in den Hintergrund. Man merkt das oft gar nicht so, aber dann im Endeffekt wird es ganz, ganz deutlich und Klaus hat ja auch gesagt, dass dann das doch große Unterschiede sind in der Art und Weise, wie wir als Christen leben. Ich möchte das nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Gnade pur wäre, wenn ich jetzt 10 Euro nehmen würde oder 100 und sagen würde, Hans Martin, ich schenke dir jetzt 10 Euro. Komm hin und würde sie dir geben. Und Hans Martin würde mir vertrauen, würde das Geld annehmen. Das ist Gnade pur. Es hängt nur davon ab, ob ich mich entscheide, Hans Martin das Geld zu geben. Die Beweggründe liegen ganz bei mir. Und es kommt nur darauf an, ob ich mein Wort halte. Ich könnte auch das zurückziehen, Edge Badge, war nicht so. Das wäre natürlich mies, aber Gnade pur wäre, er kriegt das Geld und muss nichts weiter dafür tun. Es ist aber ein Unterschied zwischen an Gott glauben und Gott glauben. Du kannst an Gott glauben. Hans Martin kann sagen, na, da den Rüdiger gibt's wirklich, der steht ja vor mir. Und der ist anscheinend auch ziemlich großzügig, ist ja nett, weiß ich nicht. Aber er nimmt das nie in Anspruch. Er empfängt das Geld nie. Dann ist das kein rettender Glaube. Dann weiß er zwar, dass das gibt, aber es landet nicht bei ihm. Gnade pur ist, wenn der Glaube, wenn das sozusagen landet. Und dann sagt er, aber ich vertraue dem und nehme das in Anspruch. Glaube plus wäre an Bedingungen geknüpft und ich würde sagen, Hans-Martin, kriegst 10 Euro von mir, wenn du mein Auto putzt. Ne? Und dann ist es ganz klar, es ist eine Abmachung und das hängt dann an beiden Seiten. Also, er muss das Auto putzen und dann muss ich ihn bezahlen. Wenn das Auto nicht putzt, kriegt er es nicht. Wenn er es putzt und ich ihm dennoch kein Geld gebe, bin ich sozusagen der Vertragsbrüchige. Das ist so das, was der Unterschied ist zwischen Gnade pur und Glaube plus. Oder wir kennen es aus der Kindererziehung, wie Inna gesagt hat. Ich kann zu meinen Kindern sagen, Kinder, um 4 Uhr gibt's Eis. Und dann gibt's Eis, egal was sie machen. Oder ich kann sagen, zum Nachtisch gibt's Eis, wenn ihr euer Gemüse aufgegessen habt. Und das ist der Unterschied. Gut, in dem Kapitel, was Inna vorgelesen hat, spielt ja schon das Gesetz auch noch eine Rolle. Und auch ist ja nicht so, dass wir Christen jetzt so nach dem leben, wie es uns gerade gut dünkt. Also die Rolle des Gesetzes, die Rolle von Vorschriften, das gucken wir uns nächste Woche an. Welche Rolle spielen die noch in unserem Leben? Ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Aber heute soll es nochmal volle Kanne um Gnade pur gehen. Dabei ist mir ganz, ganz wichtig, ich sag's ja immer wieder, dass Gnade pur keine Erfindung des Neuen Testamentes ist. Man hat manchmal, wenn man Theologen liest, hat man so das Gefühl, Gott hatte einen bestimmten Charakter und bestimmte Eigenschaften bis so ein paar hundert Jahre vor dem Neuen Testament und dann lag er wohl auf irgendeiner kosmischen Couch bei irgendeinem Psychiater und der hat ihm wohl klar gemacht, naja, dass es so ja nicht geht und so wird das nichts mit den Menschen, du musst da ein bisschen entspannter sein und barmherziger und was weiß ich und dann irgendwann kommt Gott als Jesus auf die Welt völlig anders. Dem ist nicht so. Gnade pur ist keine Erfindung des Neuen Testamentes. Gnade pur war schon immer die einzige Möglichkeit von uns Menschen zu Gott zu kommen. Einer der führenden Theologen, zumindest Neutestamentler unserer Zeit, ist ein gewisser Herr Wright, N.T. Wright, und der hat natürlich sehr viel geschrieben und einiges habe ich so ein bisschen meine Probleme mit, aber der hat auch sehr, sehr viel sehr Wichtiges geschrieben, sehr Hilfreiches, und der macht immer wieder einen Punkt, er sagt, wir machen einen Fehler, wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir von Abraham lesen, dass Abraham nur so ein Beispiel ist, so eine Illustration von dessen, was Paulus sagen will. Er sagt, und ich glaube zu Recht, ist völlig umgekehrt, Paulus klingt sich bei der Botschaft von Abraham an. Paulus ist nicht nur ein Beispiel, Abraham ist nicht nur ein Beispiel, Abraham ist das Modell. Abraham ist das, was wir verstehen müssen, damit wir kapieren, wie Gott mit uns umgeht. Und die Leser anscheinend von Paulus, hier die Galater, die kannten anscheinend die Geschichte von Abraham irgendwie, weil er geht da nicht groß drauf ein. Ich denke aber uns ist die Geschichte heute nicht so präsent. Von daher werde ich heute die meiste Zeit darauf verwenden, euch Gnade pur eben aus Abraham im Alten Testament zu erklären. Deutlich zu machen, das Entscheidende ist, was Gott verspricht und dass Gott es auch wirklich hält. Deswegen geht es heute um 3 Punkte. Kurz Gnade pur bei den Galatern im Neuen Testament, dann der längere Teil Gnade pur bei Abraham im Alten Testament und Gnade pur dann schließlich heute. Also Gnade pur im NT, Gnade pur im AT und Gnade pur heute. Gut, gucken wir uns ein paar Stellen an aus dem, was Inna gerade vorgelesen hat. Gnade pur im Neuen Testament. Lesen wir mal Galater 3, Verse 8 bis 9. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Das ist die Schlachter. Übersetzung. Kurze Nebenbemerkung. Das Kapitel 3 ist voller so Randbemerkungen, die Paulus macht, wo man als Helo denkt, wow, was macht er denn da? Da können wir nicht alle drauf eingehen. Eine Sache ist hier, dass es nirgends in der Bibel die Schrift, was Ausdruck für das Alte Testament erst ist und dann auch Ausdruck für die gesamte Bibel wird, dass die Schrift praktisch göttliche Autorität hat. Weil hier steht nämlich, die Schrift erzählte Abraham was, Wenn du dann natürlich in die Schrift guckst, war Gott sprach mit Abraham. Was soll die Schrift denn da sozusagen? Und das macht sehr deutlich, dass für Paulus das, was geschrieben ist, dass das wirklich das ist, was wir Gottes Wort nennen. Dieses geschriebene Wort wirklich mit absolut göttlicher Autorität. Das aber nur so nebenbei, andermal vielleicht mehr darüber. Anderer Vers zu dem Thema, Vers 18, zu der Verheißung. Denn wenn das Erbe durch Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung oder durch ein Versprechen geschenkt. Jetzt nochmal in einer anderen Übersetzung der gleiche Vers. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Gut, jetzt müssten wir eigentlich fragen, na, was ist denn dieses tolle Geschenk? Was ist denn dieser Segen Abrahams? Das ist ja nicht so, dass ihr jetzt heute Morgen aufgewacht werdet. Ah ja, klar, das ist das, was damit gemeint ist. Was wurde uns denn da versprochen? Damit wir überhaupt mal sehen, mit welchen Kategorien Paulus hier umgeht, was da eigentlich drin steckt. Ich will die Verse nicht lesen, aber ihr könnt es euch aufschreiben. Verse 14, 26 und 29 wird deutlich, dass mit diesem Segen Abraham Folgendes gemeint ist. Es geht darum, wie man Kind Gottes wird. Paulus macht immer wieder, wenn du Kind bist, bist du auch Erbe Gottes. Das ist übrigens ein Punkt, weshalb dein Gottesbild so wichtig ist. Ne, wenn Gott mies drauf ist, wenn er knickrig ist, dann denkst du, naja, was soll ich, das Erbe kann ich auch drauf verzichten. Ne? Wenn du aber denkst, Gott ist voller Barmherzigkeit und voller Liebe und voller ungeahnter Möglichkeiten, die ich nicht hätte, wenn ich nicht sein Erbe wäre, dann willst du sagen, ja, das Erbe, das will ich. Erbe Gottes zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann. Darum geht's beim Segen Abraham. Kind Gottes zu werden, damit Erbe Gottes zu sein. Und was vererbt Gott denn? Was hat er denn zu vererben? Was hat er zu verschenken? Im Endeffekt immer letztlich sich selbst. Gott hat nicht mehr zu verschenken als sich selbst. Keine großen Ländereien oder was weiß ich. Verschenkt sich selbst und das wird deutlich in Galater 3 ganz praktisch eben. Es geht darum, den Heiligen Geist zu empfangen. Das größte Geschenk, das wir haben können. Gott in uns. Also, das sind die Dinge, auf die es ankommt. Und deswegen ist Paulus das hier so wichtig, dass wir das richtig verstehen. Weil es geht hier um das Wichtigste, was uns passieren kann im Leben. Wenn man das so liest, merkt man, dass Paulus Argumentation ein ganz genialer Schachzug ist. Weil er nämlich Abraham erwähnt. Das ist insofern ein genialer Schachzug, weil Abraham eigentlich der Vater der Juden ist. Also alle seine Gegner, die sich auf das jüdische Gesetz berufen, die würden auch Abraham anrufen und sagen, Abraham ist auf unserer Seite. Zitier du mal Abraham, du wirst es schon sehen. Und Paulus macht hier ganz deutlich, was ich sage, ist genau das, was Abraham sagen würde. Ich und Abraham stimmen überein. Es ist genau das Gleiche, als wenn wir Karl Marx zitieren würden, um den Sozialismus und den Kommunismus zu widerlegen. Es wäre genau das Gleiche, als wenn wir den Koran benutzen würden, um Menschen zu Jesus zu führen. Was übrigens Leute machen und was auch klappt. Ne? Also man nimmt die Autorität von der einen Gruppe, so von dem Gegenüber, und zeigt mit der eigenen Autorität, ja, dass ich Recht habe. Beziehungsweise hier Paulus sagt, dass das, was er sagt, genau das ist, was Gott schon immer gesagt hat, und auch mit Abraham. Gut, Gnade pur im Alten Testament. Dann schauen wir uns mal die Geschichte von Abraham an. Für manche ist es vielleicht eine Wiederholung. Ich denke, für andere könnte es auch wirklich was ganz Neues sein und wirklich was ganz, ganz Wichtiges. In Vers 8, ich weiß nicht, gehen noch ganz kurz zurück zu Galater 3. In Vers 8 stand, Abraham wurde schon das Evangelium verkündet. Noch so ein Punkt. Evangelium ist doch Neues Testament, oder? Gnade ist doch Neues Testament, oder? Gab es das schon im Alten Testament? Hier ganz deutlich. Abraham wurde das Evangelium verkündet. Jeder von euch sagt, wow, ehrlich? Abraham wurde Gnade pur verkündet. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. 1. Mose 12, Vers 3. Also, 1. Mose ist das erste Buch in der Bibel, also 12, wir sind wirklich ziemlich weit vorne. Das ist ungefähr, Abraham, sagen wir mal, vor 4000 Jahren. Also kein neuer Gedanke Gottes, Gottes Art, wie er mit uns Menschen umgeht. Und da verspricht Gott Abraham Folgendes. 1. Mose 12, Vers 3. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und Segen ist so ein allgemeiner Ausdruck, den benutzt man nicht so, aber es heißt wirklich was unendlich Gutes, was wir dadurch empfangen. Und dann, dieses Versprechen kommt übrigens immer mal wieder da in den ersten Kapiteln mit Abraham. Und dann, die entscheidende Stelle ist in 1. Mose 15. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen ausführlicher an. In Vers 5 und 6 steht Folgendes. Der Herr führte Abraham, der hieß damals noch Abraham, der Name hat sich nachher geändert, ist der gleiche. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Das ist eine rhetorische Frage, sagt er, nein, kann ich nicht, das ist ziemlich viel. Dann versprach Gott ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Das Problem ist nur, im Urtext steht dein Nachkomme, da steht dein Same, Einzahl. Hat man natürlich mathematisch eine Schwierigkeit, du siehst mehr als Millionen Sterne. Und Gott sagt ihm, so zahlreich wird dein einer Nachkomme sein. Du denkst, okay, das kriegt man mathematisch nicht so ganz hin. Und deswegen haben auch alle Übersetzer das immer so übersetzt, nämlich so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Macht ja sonst keinen Sinn, denken wir. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Das war nämlich insofern ganz was Besonderes, weil Abraham und seine Frau überhaupt gar kein Kind kriegen konnten. Die haben, wir wissen nicht, wie lange die feiern, die haben wahrscheinlich schon 60 Jahre probiert und nach 60 Jahren war ein Kleiner, das klappt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn er 80, 90 ist, wird ja nicht größer. Das heißt, was Gott versprochen hat, war absolut unmöglich. Und Abraham glaubte ihm. Aber das Schöne am Abraham ist, dass er so ist wie wir. Er hat keinen blinden Glauben, schluckt das nicht einfach nur, sondern in Vers 8 macht er das, wo wir denken, danke Abraham, dass du das machst. Nämlich, er sagt nämlich, das steht da nicht schön und gut, aber er sagt, ja woran kann ich es erkennen? Es ist schön und gut, wenn du mir das so versprichst, aber es hat bis jetzt nicht, ja woran kann ich das erkennen? Wie kann ich sicher sein, dass du das wirklich tust? Und das ist für mich ganz wichtig. Wie können wir sicher sein, dass es Gnade pur ist und Gott nicht doch irgendwann die Liste rausholt, uns vergleicht, uns wiegt und wir für zu leicht befunden werden? Wie können wir da sicher sein, dass es wirklich Gnade pur ist? Und ich bin dankbar für diese Frage, die Abraham gestellt hat und Gott scheint auch kein Problem damit zu haben und antwortet ihnen Vers 9 und folgenden. Die Antwort ist ein bisschen komisch. Ich übersetze euch gleich, was das bedeutet heutzutage, okay? Also, Gott sagte zu Abraham, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Gut. Ihr müsst fragen, okay, was soll das denn jetzt? Was ist denn das für eine Antwort auf, Herr, wie kann ich mir sicher sein? Ich möchte euch mal übersetzen, was das heute in Berlin bedeuten würde. Was Gott zu Abraham sagt ist, hör zu Abraham, wir treffen uns heute um 16 Uhr bei mir im Büro am Potsdamer Platz. Da haben meine Juristen den Vertrag schon vorbereitet, der Füllfederhalter liegt bereit und dann können wir das unterzeichnen. Das heißt das im heutigen Deutsch. Das war damals die Art, wie man Verträge schloss. Bisschen krass, aber das war so. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, warum diese toten Tiere, die man da so zerschneidet? Die hat man so hingelegt, da und da, und zur Vertragsschließung musste man so hindurchgehen. Warum diese toten Tiere? Das war die damalige Klausel über Vertragsbruch. Das heißt, was die beiden Parteien damit ausgedrückt hat, war, demjenigen, der nicht seinen Teil der Abmachung erfüllt, dem soll es genauso gehen wie diesen Tieren. Nicht sehr gut. Also, es war ganz deutlich, das hier ist wichtig und wenn du das versprichst, musst du dich dran halten, sonst geht's dir schlecht. Und das ist wie bei uns heute auch, Vertragsbruch ist keine Kleinigkeit, dafür kannst du im Gefängnis landen und so weiter. Das ist letztlich das, was Gott damit Abraham vorhat. Und dann lesen wir weiter, also Vertragsbedingungen, alles klar, ist vorbereitet. Und es geschah, als die Sonne anfing sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Und als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. Und so schloss der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham. Aha, klar, Feuer ist Gott, ne? Gott geht durch diese Teile. Und das Besondere ist, Gott geht allein durch diese Teile. Das bedeutet, was Gott hier ganz deutlich macht, ich schließe keinen Vertrag mit Abraham. Im Gegensatz, das ist mir viel zu riskant. Was Gott hier sagt ist, ich gebe Abraham ein Versprechen. Ich gebe Abraham und seinen Nachfahren ein einseitiges Versprechen. Ich verspreche dir, dass dein Nachkomme kommt. Ich verspreche dir, dass du und die ganze Welt dadurch unvorstellbare Gutes erhalten werdet. Ich alleine verbürge mich dafür. Das ist die Art und Weise des Versprechens, was Gott dem Abraham gegeben hat. Und damit auch uns. Und das Tolle jetzt ist, was macht Abraham während dieser grandiosen, menschheitsgeschichtlich wichtigsten, einer der wichtigsten Stationen? Was macht Abraham? Der schläft und hat Angst. Was Gott damit allen klar macht, die das lesen, ist mir völlig egal, was du machst, Abraham, in Zukunft. Das ist mir völlig egal. Das Ding hier hängt ganz alleine an mir. Und das ist Gnade pur. Und nur deswegen kann Abraham sicher sein, das ist ja die Antwort auf Gottes, auf Abrahams Frage, nur deswegen kann Abraham sicher sein, dass es wirklich eintreffen wird, was Gott versprochen hat. Weil Gott eben ist, wie er ist. Er ist nicht nur gnädig, das heißt, er will nicht nur Gutes tun, sondern er ist auch mächtig. Er kann es dann auch tun, er tut es dann auch. Das ist das Versprechen, das ist das Evangelium, was dem Abraham sozusagen gepredigt wurde, was er erfahren hat. Kommen wir nach heute, so langsam. Was bedeutet das heute? Wir lesen in der Bibel, dass es nochmal ein Zeitpunkt kam, als eine Finsternis über das Land kam. Eine ähnliche Finsternis wie damals bei Abraham. Und ihr die Bibel kennt, wisst, wann das war. Es war zu dem Zeitpunkt, als Jesus gekreuzigt wurde. Da wird wieder davon reden, es kam eine große Finsternis über dieses Land. Und was ist passiert? Gott hat sich am Kreuz schlachten lassen wie diese Tiere. Warum? Für uns. Obwohl er alles eingehalten hat. Es war die Art und Weise, wie er sein Versprechen einlöst, indem er unseren Teil miterfüllt. Und deutlich macht, ich habe mein Versprechen gehalten und ich habe auch den Vertrag sozusagen gehalten. Ich habe mich für euch schlachten lassen. Und jetzt die Parallele. Und die, die zu Jesus gehörten, was machten die in dieser Zeit? Die, die wir seine Jünger nennen, seine Freunde, die sagen, Jesus, auf mich kannst du zählen. Jesus, ich bleib bei dir. Was haben die gemacht? Das gute Kinder Abrahams. Abraham hatte Angst und schlief. Garten Gethsemane. Die Jünger lagen da und schliefen. Kommt zur Kreuzigung, was machen die? Wie Abraham, haben Angst und nehmen ihre Beine in die Hand und laufen weg. Was machen die? Die haben Angst und verleugnen ihren Freund, ihren Herrn, ihren Gott, als sie gefragt haben, ob sie dazugehören. Das sind die Bündnispartner Gottes. Und das ist die Frage an uns. Schläfst du? Vielleicht in der Verdrängung von Problemen oder einfach aus Gleichgültigkeit. Läufst du weg vor Gott? oder aber verleugnest du ihn immer mal wieder, wenn es gerade passend ist? Ist gut. Genau du bist Gottes Bündnispartner. Genau für dich ist er gestorben. Gucken wir uns das nochmal an, wie Paulus das auf den Punkt bringt. Galater 3, Vers 16. Nun hat Gott sein Versprechen Abraham und seinen Nachkommen gegeben. Beachtet, dass hier nicht steht, dass die Zusage seinen Kindern galt, als wären viele Nachkommen damit gemeint. Sie galt dem einen Nachkommen. Und dieser ist Christus. Kommen wir zurück zu der Diskussion, die Paulus mit den Galatern hatte. Was bedeutet das praktisch? Was bedeutet das praktisch für uns heute? Bis Jesus kam, musste man im Grunde jüdisch werden, um Anteil am Segen Abrahams zu erhalten. Und jüdisch werden bedeutet eben immer auch, dass man die Gesetze halten muss oder zumindest die Gesetze, die gerade irgendwie wichtig waren. Und deswegen sagten die Irrlehrer eben, übersetzt, schön, dass ihr an Jesus glaubt, aber ihr müsst Teil von diesem Größeren werden, von Israel, von der Geschichte, die Gott mit Israel geschrieben hat. Und Paulus beweist mit Abraham, dass das jetzt der falsche Weg wäre. Bis dahin war das richtig. Ab jetzt wäre das der falsche Weg. Es geht nicht darum, Jude zu werden. Es geht nicht darum, Gebote zu halten. Sondern das Entscheidende ist, es geht darum, zu Jesus zu gehören. Es wird dem Christentum oft vorgeworfen, dass es eine sehr exklusive Religion sei. Ich persönlich kann das nicht finden. Ich finde die extrem inklusiv. Es sind alle eingeladen. Moslems und Buddhisten, Juden, Deutsche, Katholiken, Evangelen, Baptisten und auch wir Mülheimer. Impulser, Riptider, Impactler, egal wo ihr seid, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir müssen alle zu dem einen Nachkommen von Abraham gehören. Zu dem Nachkommen der Verheißung. Das ist das alles Entscheidende. Ich habe versucht, das grafisch darzustellen. Und zwar vorher die Logik von den Leuten, die Glaube Plus vertreten haben, auch von den Juden, die den Christen widerstanden haben, ist, du musst Teil letztlich von Israel werden. Und Abraham war eben der Vater von Israel, dann war es Isaak. Und dann irgendwann nach Isaak, dem Sohn von Abraham, kam dann natürlich Jesus. Und natürlich ist Jesus wichtig und ist ganz, ganz entscheidend, was er getan hat. Aber in ihrer Logik bleibt Jesus Teil von diesem ersten System. Und deswegen müssen auch die Galater natürlich an Jesus glauben, aber sie müssen auch jüdische Gebote halten. Und das neue System, von dem Paulus spricht, ist eben, dass es nicht um die vielen Samen geht und zu gucken, wie du Teil von diesen vielen Nachkommen wirst, sondern das Entscheidende ist, wie du Teil von dem alles entscheidenden Nachkommen, nämlich von Jesus, wirst. Und Paulus sagt, auch Abraham ist gerettet, weil er letztlich zu Jesus gehört. Isaak, Israel habe ich da jetzt hingestellt. Natürlich auch Israel, natürlich auch die Juden. Natürlich ist es Gottes ganz bestimmtes, erwähltes Volk. Natürlich sollen und müssen sie zu Jesus kommen und gilt die Einladung den Juden und dann eben auch den Galatern, aber auch uns Berlinern. Egal, wer du bist, das ist das, was passieren muss. Und damit möchte ich enden mit dieser für uns alles entscheidenden Frage. Die Frage ist, gehörst du zu Jesus? Willst du ein Teil werden von dem, was Gott Menschen schon so lange versprochen hat? Willst du eintauchen in diesen Segensstrom, den Gott schon so lange vorbereitet hat und wo schon so viele dazugehören? Wenn du das willst, dann mach dir sozusagen selber ein Geschenk zu Weihnachten. Öffne die Tür im göttlichen Adventskalender und sage nicht nur, ja, ich glaube an Gott, ich glaube, dass da was ist, sondern sag, ich glaube Gott. Das heißt, ich vertraue darauf, das bedeutet Gnade pur, das bedeutet der rettende Glaube. Ich vertraue darauf, dass er, dass Jesus, dass dieser eine Nachkomme eben alles getan hat, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, was für meine Errettung nötig ist. Und als nächsten Schritt, ich lege alles ab. Ich lege alles beiseite, was ich selber noch dazu beitragen möchte, um sicher zu sein, dass ich bei Gott gelandet bin. Ich lege alles ab, womit ich mir das selber verdienen möchte. Und wenn du das tust, dann bist du Empfänger des Segen Abraham. Dann hast du neues Leben, dann bist du geliebtes Kind Gottes. Dann empfängst du den Heiligen Geist. Ich möchte beten. Lieber Vater, lieber Sohn, lieber Heiliger Geist, ich will dir danken, dass du dich nicht verändert hast. Und ich will dir danken, dass all das, was so entscheidend wichtig ist, dass du das selber tust. Und ich danke dir, dass du uns einlädst, teilzuwerden, uns dir ganz anzuvertrauen, zuzugeben, ja, ich habe geschlafen, ja, ich habe verleugnet. Und du hast alles getragen. Und du hast alles selber gemacht. Und dafür loben wir dich und dafür preisen wir dich. Und ich bete, Heiliger Geist, dass wenn es in diesen nächsten Tagen ums Schenken geht, egal in welchem Kontext, dann bitte ich dich, dass du uns erinnerst, dass du selbst unser größtes Geschenk bist. Und wir wollen dir Danke sagen und hilf du uns in dem Moment immer wieder Danke zu sagen. Amen.